Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München. Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Trennung von Kirche und Staat sowie die Verteidigung der Bürger- und Menschenrechte. Auf LoRa München senden wir jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr. In einem Schwerpunkt geht es heute um das Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Genauer gesagt geht es um den Kampf für die Abschaffung des Paragraph 218 Strafgesetzbuch, also um die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Daneben sprechen wir über die prekäre Versorgungslage von ungewollt Schwangeren in Bayern und den Protest gegen radikale AbtreibungsgegnerInnen. Dazu hören wir VertreterInnen von Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, Pro Familia, Slutwalk München, Arbeitskreis kritischer JuristInnen, Frauenverband Courage, Fachinformationsstelle Rechtsextremismus, Stimmen von Demo-TeilnehmerInnen sowie Laura Dornheim, Autorin des Buchs »Deine Entscheidung«. Mehr darüber in der zweiten Hälfte der Sendung. Außerdem heißt es mal wieder gegen Tanzverbot und stille Tage. Wir schauen auf unsere 21 Heidenspaßpartys, die wir im November in 10 Münchner Clubs und Bars veranstaltet haben. Und zu Beginn unserer Sendung geht es um die Frage, warum die Kardinäle Faulhaber, Wendel und Döpfner es nicht verdient haben, in München mit einem Straßennamen geehrt zu werden.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Der Bund für Geistesfreiheit München, BFG München, freut sich über die Nachricht in der Süddeutschen Zeitung vom 22. November, dass das von der Stadt beauftragte ExpertInnen-Gremium empfiehlt, die Straßennamen der drei Kardinäle Faulhaber, Wendel und Döpfner zu entfernen. Am 27. Januar 2023 hatte der BFG München zum ersten Mal an die Stadt München und an Oberbürgermeister Dieter Reiter geschrieben, die drei Straßen in die Shortlist von Straßennamen mit erhöhtem Diskussionsbedarf aufzunehmen, sowie sexuellen Missbrauch als Kriterium zur Umbenennung von Straßennamen zu verwenden. Kardinal Faulhaber befindet sich schon seit längerem auf der Shortlist mit erhöhtem Diskussionsbedarf. Aber nicht wegen des Themas sexueller Missbrauch, sondern wegen seiner mutmaßlichen Demokratiefeindlichkeit sowie seines Verhaltens und seiner Äußerungen während der Zeit des Nationalsozialismus. Dass das städtische ExpertInnen-Gremium nun empfiehlt, die Straßennamen umzubenennen, ist überfällig, wie der BFG München in einer Stellungnahme erläutert.
Ein Blick in das Missbrauchsgutachten der Kanzlei Westphal-Spilker-Bastl WSB vom 20. Januar 2022 genügt, um festzustellen, dass die Kardinäle Faulhaber, Wendel und Döpfner es nicht verdient haben, in München mit einem Straßennamen geehrt zu werden. Im Missbrauchsgutachten wird nachvollziehbar belegt, wie die Kardinäle Missbrauchstäter geschützt und wie sie die Opfer und ihr Leid ignoriert und missachtet haben. Missbrauchstäter, auch rechtskräftig Verurteilte, wurden einfach versetzt und durften schon bald wieder in der Seelsorge arbeiten oder im Religionsunterricht. Und das geschah nicht einmal oder zweimal, sondern immer wieder. Besonders erschreckend ist die Ignoranz, Kälte, gar Feindseligkeit, die den Opfern von Seiten der Kirche entgegenschlug. Für die Kirche stand vor allem im Fokus, Schaden von der Institution Kirche abzuwehren. Was mit den Opfern geschah, war ihnen gleichgültig. 235 mutmaßliche Täter insgesamt hatte die Kanzlei im Zeitraum 1945 bis 2019 ermittelt. Die Zahl der Geschädigten liegt laut Gutachten bei 497. Bei 43 Klerikern seien Maßnahmen mit Sanktionscharakter unterblieben. 40 Kleriker seien nach dem Bekanntwerden einschlägiger Vorwürfe wiederum in der Seelsorge eingesetzt, beziehungsweise deren seelsorgerische Tätigkeit geduldet worden. 18 davon sogar nach einschlägiger staatlicher Verurteilung. Darauf wies Anwalt Dr. Martin Pusch bei der Präsentation des Missbrauchsgutachtens am 20. Januar 2022 hin. Im Missbrauchsgutachten wurden den Kardinälen Faulhaber, Wendel und Döpfner Fehlverhalten in insgesamt 28 Fällen bescheinigt. Faulhaber von 1945 bis 1952 in 4 Fällen, Wendel von 1952 bis 60 in 8 und Döpfner 1961 bis 76 in 14 Fällen. Im Folgenden einige Zitate aus dem Missbrauchsgutachten, die belegen, warum die Kardinäle Döpfner, Bendel und Faulhaber nicht mit einem Straßennamen geehrt werden dürfen. Kardinal Döpfner: Im Missbrauchsgutachten stellen die GutachterInnen für die Amtszeit Döpfners fest, dass die Versetzungspraxis im Erzbistum enorm zugenommen hat.
In einer bis dahin nicht feststellbaren Anzahl wurden einschlägig straffällig gewordene Priester aus anderen Erzdiözesen innerhalb sowie außerhalb Deutschlands in den Dienst der Erzdiözese München und Freising übernommen und ohne weitere tätigkeitsbeschränkende oder begleitende Maßnahmen in der Seelsorge eingesetzt. Diese Praxis wurde in vergleichbarer Weise noch unter dem Nachfolger des Erzbischofs Kardinal Döpfner, Anmerkung der Redaktion, gemeint ist Erzbischof Ratzinger, fortgeführt und erfuhr erst danach einen spürbaren Rückgang. Missbrauchsgutachten, Seite 681.
Kardinal Wendel: Das Missbrauchsgutachten stellt bei Wendel in 8 Fällen ein fehlerhaftes Verhalten fest.
Auffallend ist, dass nahezu alle diese Fälle verurteilte Sexualstraftäter betreffen. In der tendenziell kurz bemessenen Amtszeit des Erzbischofs Kardinal Wendel sind damit eine unverhältnismäßig hohe Zahl und Häufung einschlägiger Verurteilungen durch staatliche Gerichte festzustellen. Missbrauchsgutachten, Seite 648.
Kardinal Faulhaber: Zugute gehalten wird Faulhaber im Missbrauchsgutachten, dass er einerseits auch gegen Täter vorgegangen ist.
Andererseits wurden verurteilte Missbrauchstäter, wie zu vermuten ist, auch mit Wissen und Billigung des damaligen Erzbischofs Kardinal von Faulhaber ohne substanzielle Tätigkeitsbeschränkungen wieder in der Seelsorge sowie im Schuldienst eingesetzt.
Und weiter?
Einheitlich war hingegen das Verhalten gegenüber den Geschädigten. Unabhängig davon, ob diese beispielsweise anhand vorliegender Strafurteile bekannt oder anderweitig identifizierbar waren, konnten die Gutachter feststellen, dass diese durchgängig nicht beachtet wurden. Missbrauchsgutachten, Seite 632.
Demokratiefeind Faulhaber: Überdies wird Faulhaber in der Öffentlichkeit schon seit vielen Jahren kritisch betrachtet, insbesondere wegen seines Verhaltens und Wirkens während des Nationalsozialismus. Seit 2019 fordert der BFG München die Umbenennung der Kardinal-Faulhaber-Straße. Am 20. Oktober 2022 entschied die Stadt Würzburg, den Kardinal-Faulhaber-Platz umzubenennen. Seit diesem Jahr heißt er Theaterplatz. Die Ehrung Faulhabers mit einem Münchner Straßennamen im Jahr 1952 geschah damals ganz offenkundig in Unkenntnis seiner Gegnerschaft zur Demokratie. So schrieb der Kardinal am 15. September 1933 voller Hoffnung in sein Tagebuch, dass Hitler das gelänge, was Bismarck nicht schaffte:
das Übel des parlamentarischen demokratischen Systems mit der Wurzel auszureißen. In letzter Stunde gab die Vorsehung dem deutschen Volk einen Mann, der es, so Gott will, zu einem besseren Reich führen soll.
Das geschah wohl auch in Unkenntnis seines antisemitischen Hasses auf Kurt Eisner, den ersten Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern, den er am 27. Februar 1919 als einen
Teil von jener Kraft, die Jesus gekreuzigt hat,
bezeichnete. Und offenbar wusste man nichts über seine antisemitischen Einstellungen. Im Oktober 1936 gestand Faulhaber dem NS-Regime das Recht zu,
gegen Auswüchse des Judentums in seinem Bereich vorzugehen. Aus Rudolf Reiser, Kardinal Michael Faulhaber. Wie auch alle folgenden Zitate.
Und schon am 8. April 1933 schrieb der Kardinal an einen Priester, warum es für ihn wichtigere Dinge gäbe, als den bedrängten Juden beizustehen.
Zumal man annehmen darf und zum Teil schon erlebte, dass die Juden sich selber helfen können. Dass wir also keinen Grund haben, der Regierung einen Grund zu geben, um die Judenhetze in eine Jesuitenhetze umzubiegen.
1936 verkündete Faulhaber zudem das
einmütige Bekenntnis der deutschen Bischöfe zum Führer und seinem weltgeschichtlichen Werk.
Rief 1938
das katholische Volk auf, in weltgeschichtlicher Stunde ein Treuebekenntnis zum Führer und Reichskanzler Hitler abzulegen und ordnete an, dass in unseren Diözesen die Kirchenglocken geläutet werden.
Dass Faulhaber Menschenleben wenig bedeuteten, zeigte sich schon während des Ersten Weltkrieges. Ende 1915 stellte er eiskalt fest:
Eisenpillen bringen Bluterneuerung.
25 Jahre später scheint sich an dieser Haltung nichts geändert zu haben. 1940 schrieb er an die Gläubigen:
Die christliche Religion verbietet schwächliches Jammern und ängstliches Zagen. Ein männlich-heldischer Zug liegt in der paulinischen Waffenpredigt. Ich denke an die Treue des Soldaten zum Fahneneid. Das deutsche Lied hat es in die Welt hinausgerufen. Die Treue ist uns kein leerer Wahn.
Dies alles ist unvereinbar mit der besonderen Ehrung Paul Habers in München. Besonders paradox ist zudem, dass ausgerechnet die Straße, in der der erste Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Kurt Eisner, ermordet wurde, nach einem erklärten Feind der Demokratie benannt ist. Wurde sinnvoller und notwendigerweise vor einigen Jahren die Maiserstraße umbenannt, so ist eine Umbenennung der Kardinal-Faulhaber-Straße ganz sicher mindestens ebenso geboten. Zudem muss dem Kardinal die Ehrenbürgerschaft aus dem Jahre 1949 aberkannt werden.
Soweit die Stellungnahme des Bunds für Geistesfreiheit München zum Bericht der Süddeutschen Zeitung, in dem darauf hingewiesen wird, dass das von der Stadt beauftragte ExpertInnengremium empfiehlt, die Straßennamen der drei Kardinäle Faulhaber, Wendel und Döpfner in München umzubenennen. Trotz gesetzlichen Musik- und Tanzverbots in Bayern hat der Bund für Geistesfreiheit München an den sogenannten stillen Tagen, wie sie im bayerischen Feiertagsgesetz heißen, also zum Beispiel Allerheiligen, Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Totensonntag, in 10 Münchner Clubs und Bars 21 Heidenspaßpartys organisiert. Mit dabei unter anderem Freiheitshalle, Milchbar, Legalclub, Fat Cat oder Prosecco Bar. Dass wir überhaupt feiern können, ist einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2016 zu verdanken. Die RichterInnen in Karlsruhe hatten entschieden, dass Artikel 5 des Bayerischen Feiertagsgesetzes mit der Weltanschauungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit nicht vereinbar ist. Damit folgte es einer Verfassungsbeschwerde des Bundes für Geistesfreiheit München, der sich nach dem Verbot seiner Heidenspaß statt Höllenqualparty an Karfreitag 2007 durch alle Instanzen geklagt hatte. Aber trotz RichterInnenspruch, so einfach ist es mit dem Feiern in Bayern nicht. Erstmal müssen die Partys vom Münchner Kreisverwaltungsreferat genehmigt werden. Auf den Festen und Partys müssen wir dann regelmäßig erläutern, was unsere weltanschaulichen Anliegen und Themen sind. So steht es im Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Wir können die rechtlichen Vorgaben und Beschränkungen nicht nachvollziehen. Warum sollte jemand an stillen Tagen nicht einfach tanzen dürfen? Woran soll sich ein gläubiger Christ zum Beispiel an Allerheiligen stören, wenn eine Halloween-Party in einem geschlossenen Raum stattfindet? Es kann doch nicht Aufgabe des Staates sein, Menschen Vorschriften zu machen, wie sie an einem Feiertag ihre Freizeit verbringen sollen. Wie Heidenspaßpartys ablaufen und was das überhaupt ist, das erläutert nun Assunta Tamileo, Vorsitzende des Bunds für Geistesfreiheit München.
Also Heidenspaßpartys, das ist ein Name, von den man irgendwann in der säkularen Szene entwickelt hat, ich gehe jetzt mal davon aus, vor circa 20 Jahren, die sich also bewusst und absichtlich abgrenzen gegen das insbesondere auch beim Christentum verordnete Traurigsein aus irgendwelchen Anlässen, sei es der Tod Jesu Christi, sei es irgendwas anderes. Und deswegen von Heide, froher Heide, eine Heidenspaßparty, die allein deswegen an Tagen so heißt, wo das normalerweise mit Verweis auf christliche Bekenntnisse von Staats wegen nicht gestattet ist. Ansonsten ist es eine Party wahrscheinlich oder sollte nach unserem Verständnis so sein, wie jede andere fröhliche Zusammenkunft auch.
Wie läuft denn eine solche Heidenspaßparty dann ab?
Ja, die schaut jetzt so aus, wenn sie nach uns alleine ginge, würde einfach gar nichts Besonderes ausschauen. Da würde man sich treffen, wie man sich sonst irgendwo trifft, in Clubs, in Bars und sowas. Sich fröhlich begrüßen, gute Musik hören, einen DJ da haben oder eine Liveband. Irgendwas knabbern, vielleicht was essen und was trinken und dazu fröhlich tanzen. Das ist uns aber nicht gestattet, deswegen schaut die ganz anders aus. Die hat die sogenannte weltanschauliche Abgrenzung von Seiten des Freistaats Bayern davor. Das heißt, wir müssen diese fröhlichen Zusammenkünfte begleiten durch, naja, ich sage jetzt mal, Ansprachen, Infomaterial, Hinweise auf die Gesetzeslage und so weiter. Und das in relativ kurzen Abständen, so circa alle 1,5 bis 2 Stunden. Und wir hoffen halt, dass der Heidenspaß trotzdem dadurch nicht wegbricht.
Das heißt, es gibt Auflagen, es gibt Vorgaben, die der Bund für Geistesfreiheit München erfüllen muss, um solch eine Veranstaltung überhaupt durchführen zu können.
Sie müssen einen Antrag stellen auf Gestattung der Befreiung von den gesetzlichen Regelungen an sogenannten stillen Tagen. Die weltanschauliche Abgrenzung ist die, dass Sie sich schon nach Möglichkeit, bevor das überhaupt Einlass gewährt wird in die betreffenden Clubs, Bars, Gasthäuser und so weiter, sich jemand mit der richtigen Weltanschauung, also jemand von uns in dem Fall, positioniert. Es werden bereits im Eingangsbereich Flyer und Plakate, Roll-ups und sonstige Infomaterialien aufgestellt, deutlich sichtbar. Und dann bekommen die Partybesucher natürlich auch die Hinweise. Und es sind durchaus analoge Ansprachen, dass man halt jemand vom BFG München halt was dazu sagt. Was soll das eigentlich sein, so ein stiller Tag? Warum haben wir das hier? Oder je nachdem, wir haben auch Videoaufzeichnungen, wo man halt das genau erklärt. Das wird dann eingespielt mit Bauchbinden. Was denn hier das Besondere ist, dass man zum Beispiel, heute ist Buß- und Bettag, da betrifft es das auch schon, oder am Toten Sonntag, am Volkstrauertag und so weiter, warum Menschen, die christliche Bekenntnisse nicht teilen, wenn sie an diesen Tagen frei haben und das gerne zum Feiern nutzen möchten, hier mit besonderen Auflagen belegt werden. Und das läuft durch den ganzen Abend oder durch die ganze Zeit, wo der Stilletag von Staats wegen verordnet ist, läuft das in regelmäßigen Abständen durch, entweder analog oder digital, alle, also sich 1,5 oder 2 Stunden.
Was bringt denn den Bund für Geistesfreiheit München dazu, das alles zu organisieren? Da gehört ja auch ein gewaltiger Aufwand damit dazu. Es sind 21 Partys, kann man auf der Internetseite des Bund für Geistesfreiheit München lesen, die da organisiert werden müssen von den Aktiven. Was treibt euch an?
Also die Verantwortlichen und Aktiven des Bund für Geistesfreiheit München, das sind überzeugte und bekennende Demokraten und Demokratinnen. Und wenn wir in einem Rechtsstaat leben und nicht zum Beispiel im Iran oder in Afghanistan oder wo, dann müssen wir ein gewisses Recht haben, vertrauen zu dürfen darauf, dass man uns in unserer Lebensführung, insoweit wir keinen Schaden und das, die vom Grundgesetz zum Beispiel oder von der Bayerischen Verfassung vorgegebenen Gesetze nicht missachten, dass wir das ausüben dürfen nach eigenem selbstbestimmten Willen. Und da kann es nicht sein, dass man in einem Rechtsstaat im 21. Jahrhundert den Menschen vorschreibt, egal welchen Bekenntnis, egal woher sie kommen, egal was ist, dass sie mit Rücksicht auf ein christliches Bekenntnis irgendwas zu tun bzw. irgendwas nicht zu tun haben. Das ist kein Spaßkampf, das ist ein Kampf um den Erhalt und den Ausbau der rechtsstaatlichen Rechte für alle Bürger.
Warum werden Gläubige, ganz gleich ob evangelisch oder katholisch Gläubige, durch die Partys des Bunds für Geistesfreiheit München, durch die Heidenspaßpartys des Bunds für Geistesfreiheit München nicht eingeschränkt an stillen Tagen zu trauern?
Eingeschränkt wird insoweit natürlich niemand. Das Verbot in Bezug auf das Feiern mit Musik und Tanz an stillen Tagen, das richtet sich ja gegen öffentlich zugängliche Orte mit Schankanlage. Und zum Betreten dieser Orte, dieser Clubs, Bars, Gasthäuser, wie auch immer, wird ja niemand gezwungen. Das heißt, das findet hinter geschlossenen Türen statt und dann werden selbstverständlich alle Vorgaben, Jugendschutz, Lärmschutz, tralala, das wird ja alles eingehalten. Das heißt, niemand kann sich gestört fühlen, wenn hinter geschlossenen Türen eine mordsmäßige Party stattfindet, zu der er oder sie aufgrund des eigenen christlichen Bekenntnisses nicht gehen möchte oder, wenn es ganz schlimm kommt, nicht gehen darf. Das heißt, von uns geht keinerlei Belästigung, keinerlei Mission und auch sonst nichts aus. Aber wer kommen möchte, ist egal seines Bekenntnisses, egal seines Alters und sonstiger, was weiß ich, sexueller und sonstiger Orientierung, immer herzlich willkommen. Wenn Sie Stille, wenn Sie Andacht, wenn Sie irgendwas feiern oder irgendwas organisieren wollen, dann machen Sie mit Ihren Freunden und Familien das in eigenem Ermessen. Dazu brauchen Sie nicht die Regelungen von Staats wegen, der Ihnen vorschreibt, wann genau Sie still und andächtig sein sollen. Mir ist mein erster Sohn gestorben mit 8,5 Monaten. Das ist etwas, was Sie nie vergessen. Und das wird nicht dadurch anders oder besser, mit diesem Verlust umzugehen, weil der Staat mir sagt, naja, da trauerst du halt am besten am, weiß ich nicht, 22.11. oder sonst irgendwas. Diese Stille, diese Andacht, diese Art zu trauern, gehört zu den unverrückbaren Selbstbestimmungsrechten des Menschen im demokratischen Rechtsstaat. Und der organisiert das für sich und für seine Mitgedenkenden selber. Und wenn er dafür größere Plätze braucht, dann haben wir Versammlungsrecht, dann haben wir alles Mögliche, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, dann organisiert der Mensch sich einen entsprechenden Platz, sucht sich diejenigen, die da mitgedenken wollen und organisiert das so. Eine staatliche Bevormundung, und das ist eine staatliche Bevormundung, egal aus welchem vielleicht mal gut gemeinten Grund, müssen wir entschieden ablehnen und ich glaube, die meisten Leute werden uns zustimmen, wenn sie länger darüber nachdenken.
Soweit das unter Tami Leo, Vorsitzende des Bunds für Geistesfreiheit München, über Heidenspaßpartys, die trotz Tanz- und Musikverbots an sogenannten stillen Tagen stattfinden dürfen. Im November waren es 21 Partys an den stillen Tagen Allerheiligen, Buß- und Bettag, Volkstrauertag und Totensonntag.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben LoRa München eingeschaltet und Sie hören die Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München. Wie angekündigt, geht es in der zweiten Hälfte der Sendung um das Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Genauer gesagt schauen wir auf Organisationen und Initiativen, die sich dafür einsetzen, die Situation von ungewollt Schwangeren zu verbessern. Werfen wir als erstes einen Blick auf eines unserer Nachbarländer. Das französische Parlament hatte am 5. März dieses Jahres eine Verfassungsreform angenommen, mit der die garantierte Freiheit der Frau zu einem freiwilligen Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung festgeschrieben wurde. Damit ist Frankreich das erste Land der Welt, das dieses Recht in der Verfassung verankert hat. In Deutschland hingegen wird der Schwangerschaftsabbruch noch immer im Strafgesetzbuch geregelt, genauer gesagt im Paragraph 218. Der besagt, dass man nur ausnahmsweise, nämlich in den ersten 12 Wochen und nur unter Einhaltung bestimmter Bedingungen wie einer Pflichtberatung abtreiben kann. Seit Jahren kämpfen Frauen und Frauenverbände bundesweit für eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs bzw. um die Streichung des Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch. Sie kämpfen aber auch für eine bessere medizinische Versorgung für ungewollt Schwangere. Auch in München gibt es viele Organisationen und Initiativen, die sich dafür stark machen. Zum Beispiel das Pro-Choice-Bündnis, das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, Pro Familia oder Slutwalk München. Sie gehen mit ihren Forderungen auf die Straße, verfassen Petitionen oder protestieren gegen radikale AbtreibungsgegnerInnen, die in München immer größeren Zulauf bekommen. Letzteren schallen dann bei ihren Märschen die Slogans der AbtreibungsbefürworterInnen entgegen. Bevor wir zur Politik kommen, müssen wir noch darauf hinweisen, dass dieser Beitrag vor dem Bruch der Ampelkoalition entstanden ist. Die Ampel wird auf keinen Fall mehr eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs auf den Weg bringen. Eine kleine Chance aber gibt es noch. Anfang nächsten Jahres wird noch über einen Gruppenantrag von Bundestagsabgeordneten aus verschiedenen Fraktionen entschieden werden. Nach dem Vorschlag der Abgeordneten sollen Abtreibungen bis zur 12. Woche rechtmäßig und nicht mehr im Paragraph 218 Strafgesetzbuch geregelt werden. Blicken wir zunächst zurück auf den April dieses Jahres. Da wurden die Empfehlungen der von der Ampelregierung eingesetzten Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin öffentlich. Darin steht: Innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen sollen Frauen grundsätzlich einen Abbruch vornehmen lassen können. Auch bis zur 22. Schwangerschaftswoche können Abbrüche legalisiert bzw. entkriminalisiert werden. Dazu bedürfe es aber einer gesetzlichen Regelung. Und in der Spätphase, also nach der 22. Woche, soll der Abbruch grundsätzlich rechtswidrig bleiben, müsse aber nicht strafbar sein, so die Kommission. Frauenorganisationen, die sich seit Jahren für die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs einsetzen, zeigten sich mit den Vorschlägen sehr zufrieden. Die VertreterInnen der Ampelregierung hingegen, die die Kommission selbst eingesetzt hatten, ruderten zurück. Familienministerin Paus sprach von guter Grundlage für den nun notwendigen offenen, faktenbasierten Diskurs. Justizminister Buschmann möchte verhindern, dass diese Debatten die politische Mitte spalten und die politischen Ränder stärken. Und auch Gesundheitsminister Lauterbach warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft. In München rief daher das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung kurz nach der Veröffentlichung der Kommissionsergebnisse unter dem Motto »So nicht, liebe Regierung« zur Kundgebung auf. Wir waren vor Ort und haben mit Sophie, Pressesprecherin des Bündnis, gesprochen und zunächst wissen wollen, um was es den Demonstrierenden geht und warum die Menschenkette auf dem Stachus sich nicht an den Händen hält, sondern an Kleiderbügeln.
Wir setzen uns unter anderem dafür ein, dass Abtreibungen in Deutschland legal werden, entkriminalisiert werden. Und genau aus diesem Grund stehen wir auch heute hier, weil die Regierung ja jetzt die Expertenkommission ignoriert, die gesagt hat, dass der Paragraph 218 abgeschafft gehört und Abtreibungen legal zugänglich gemacht werden sollten.
Und die Menschenkette, man hält sich hier nicht die Hände, sondern man hält sich den Kleiderbügel. Was hat es mit dem Kleiderbügel auf sich?
Der Kleiderbügel ist ein bisschen ein trauriges Symbol in der Geschichte. Und zwar ist der Kleiderbügel, wird und wurde relativ häufig dafür benutzt, Abtreibungen zu Hause zu machen. Das muss man sich jetzt einfach nur mal vorstellen, um zu verstehen, wie in welcher schrecklichen Situation Menschen sein können, denen keine legale Abtreibung möglich ist, die nicht die medizinische Versorgung bekommen, die sie in dem Fall dann brauchen und die zu solchen Mitteln greifen, um das dann zu Hause zu machen.
Jetzt hat die von der Ampelregierung eingesetzte Kommission ja in euren Augen ganz vernünftige Vorschläge gemacht. Bis zur 12. Woche soll ein Schwangerschaftsabbruch entkriminalisiert werden. Bis zur 22. Woche sollen Regelungen gefunden werden, wie auch immer die ausschauen. Nur danach, die dritte Phase nennen die das, soll ein Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig sein. Sie stellen das aber frei, ob es strafbewehrt dann ist. Jetzt haben die Ampelparteien gesprochen und sich geäußert dazu. Lisa Paus, Familienministerin, Karl Lauterbach, Gesundheitsministerin und der Justizminister Buschmann und haben eher zurückhaltend reagiert. Man brauche jetzt viel Zeit, um darüber zu diskutieren und man hat Angst vor einer Spaltung der Gesellschaft. Wie habt ihr als Bündnis diese Reaktion empfunden?
Also wir finden, die Reaktion ist sehr enttäuschend. Es ist überhaupt nicht das, womit wir gerechnet hatten. Das ist jetzt ein Einknicken vor den Rechten und Konservativen. Da ist jetzt gerade viel Angst mit dem Spiel, glaube ich, auf Seiten der Politik, es sich mit den falschen Leuten irgendwie zu verscherzen. Weil Fakt ist ja, dass der Großteil der Bevölkerung in Deutschland für eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ist. Und das ist wirklich der Großteil. Also das ist eine sehr deutliche Mehrheit und das sind nur ganz wenige Prozent, die da dagegen sind. Also es geht hier eigentlich ja gar nicht darum, irgendeinen Kompromiss zu finden, weil ein Kompromiss wären ja zwei relativ mehrheitliche Meinungen, aber in dem Fall ist die eigentliche Mehrheit auf unserer Seite sozusagen und deswegen finden wir es extrem enttäuschend, dass hier jetzt nicht gleich gehandelt wird.
Es hat ja eine Umfrage, eine repräsentative Umfrage gegeben, da haben sich ja über 80% für eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs ausgesprochen. Deswegen ist die Reaktion der Ampelparteien sehr verwunderlich. Jetzt habe ich heute gerade beim Herfahren noch gelesen, ein Interview in der Apothekenrundschau mit der Leiterin der Kommission, Luise Wörner. Die hat gesagt, dass Buschmann sich geäußert hat, dass man das wie bei dem Thema Sterbehilfe vielleicht auch offen in den Bundestag einbringen könnten und dann ganz frei, ohne Fraktionszwang, darüber diskutieren und auch darüber abstimmen könnte. Was hältst du von so einem Vorschlag?
Das ist natürlich ein Vorschlag, den ich auch machen würde, wenn ich Marco Buschmann wäre und kein Rückgrat hätte. Ja, also das kann man immer machen. Und wir würden dann hoffen, dass es so ausgeht, wie wir uns das vorstellen, weil es eben eigentlich den Willen der Mehrheit der Bevölkerung widerspiegelt. Aber wir haben ja eigentlich diese Regierung, damit sie auch mal irgendwelche Vorschläge machen und nicht nur alles offen lassen. Deswegen, wie gesagt, klar, es ist immer möglich. Aber es ist schon so ein bisschen so ein sehr leichter Ausweg für ihn, ja.
Soweit Sophie, Pressesprecherin des Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München. Wie schon gesagt, eine Reform des Paragraph 218 werden die Ampelparteien nicht mehr hinbekommen. Was sie aber geschafft haben, ist es, Paragraph 219a Strafgesetzbuch zu streichen. Das war der sogenannte Werbeverbotsparagraph. Durch ihn war es ÄrztInnen nicht mal erlaubt, zum Beispiel auf deren Internetseiten zu erwähnen, dass sie Abbrüche vornehmen und auf welche Weise sie das tun. Auf der Demo am Stachus haben wir zwei Demo-Teilnehmer gefragt, warum sie dabei sind.
Die Frauen haben völlig recht, dass sie sich aufregen, dass nach dem Fall von 219a 218 auch fallen muss, weil das ist auch ein Eingriff, in ein ungerechtfertigter Eingriff von Staat und Religion in ihr persönliches Entscheiden.
Kein Mann lässt sich vorschreiben, wie er seine Sexualität auszuleben oder zu präsentieren hat. Aber den Frauen machen die Männer in der Politik Vorschriften, wer wann, wo, wie schwanger ist und was austragen muss. Das finde ich ungerecht und deshalb gehört 219 und 218 abgeschafft.
Eine der Rednerinnen auf dem Stachus war Brigitte Ziegler vom Frauenverband Courage. Nach ihrer Rede wollten wir von ihr wissen, wie sehr sie die Stellungnahmen der PolitikerInnen der Ampelparteien nach der Veröffentlichung des Kommissionsberichts geärgert haben.
Das hat mich total geärgert. Seit 150 Jahren kämpfen wir gegen dieses Gesetz, das ist im Kaiserreich, das den Frauen einfach das Recht abspricht, über ihr Leben selber zu entscheiden. Wo leben wir? Dieser Paragraph, der muss ganz raus aus dem Strafgesetzbuch. Das Schwangerschaftsabbruch muss entkriminalisiert werden. Dieser befruchtete Fötus, der bietet das Potenzial, Leben zu entwickeln, aber er ist kein Leben. Und das ist ja praktisch staatlicherseits wird da über das Leben der Frauen bestimmt. Und das kann jede Frau selber entscheiden. Möchte sie, kann sie ein Kind großziehen oder kann sie es nicht? Wir treten ja ein für eine lebenswerte Zukunft. Und an dieser Frage, da handeln die wie im Kaiserreich. Kann nicht sein. Die Forsa-Umfrage hat gesagt, 72% in der Bevölkerung sind für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Es werden sehr viele Wählerinnen sehr enttäuscht sein von der SPD und den Grünen. Die haben das ja in den Koalitionsvertrag 2021 auch reingeschrieben. Also das ist wiederum eine der Versprechen, die sie gebrochen haben. Und das wird auf jeden Fall Auswirkungen haben. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, die Proteste auf der Straße werden wirkungsvoll sein. Die werden sich auch an dieser Frage wieder verstärken müssen. Sind hier jetzt bei dieser Kundgebung sehr viele junge Frauen, die jetzt sozusagen den Staffelstab des Kampfes gegen den Paragraph 218 übernommen haben. Und wir werden dieses Gesetz auf jeden Fall zu Fall bringen.
Soweit Brigitte Ziegler vom Frauenverband Courage am 23. April auf der Demo des Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München auf dem Stachus. Am 25. Juni hat sich die SPD-Bundestagsfraktion in ihrer Fraktionssitzung für eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ausgesprochen. Die Starnberger Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge, rechtspolitische Sprecherin der SPD-Landesgruppe Bayern, stellte in einer Mitteilung fest, Zitat, wir wollen den Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch streichen, eine Frist an wissenschaftlichen Standards ausrichten und die Beratungspflicht abschaffen. Bei der Frist, innerhalb derer die Beendigung der Schwangerschaft möglich ist, soll an die Überlebensfähigkeit des Fötus außerhalb des Uterus mit zeitlich ausreichendem Abstand angeknüpft werden. Jede Frau hat das Recht, selbst über den eigenen Körper zu entscheiden, weshalb wir auch der Überzeugung sind, dass die derzeitige Beratungspflicht durch einen Rechtsanspruch auf Beratung ersetzt werden sollte. Zitat Ende. So die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge am 28. Juni. Auch die Grünen sind für die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, nicht aber die FDP-Bundestagsfraktion. Nicole Bauer, frauenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, teilte am 8. Juli in der Süddeutschen Zeitung mit, dass Paragraph 218 einen gesellschaftlich anerkannten Kompromiss darstelle, der sich über Jahrzehnte bewährt habe. Am 5. Juli wurde dann zumindest der Gesetzentwurf zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes im Bundestag verabschiedet. Beschlossen wurde, dass sogenannte Gehsteigbelästigungen durch AbtreibungsgegnerInnen vor Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und Arztpraxen künftig verboten sind. Hintergrund ist, dass schwangere Frauen auf ihrem Weg zur Beratung zunehmend durch selbsternannte sogenannte LebensschützerInnen, meist aus dem christlichen Spektrum, bedrängt und unter Druck gesetzt wurden. Solche Gehsteigbelästigungen sind nun in einem Bereich von 100 Metern um den Eingangsbereich der Einrichtungen untersagt und Verstöße werden mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro geahndet. Die Begriffe LebensschützerInnen oder Lebensschutzbewegung klingt ja zunächst mal sehr positiv. Was darunter zu verstehen ist und wer dahinter steckt, das erfahren wir jetzt von einer Mitarbeiterin der Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München Firm. Die Stelle hat dieses Jahr die Broschüre Die Lebensschutzbewegung, antifeministische Agitation gegen körperliche Selbstbestimmung veröffentlicht.
Die sogenannte Lebensschutzbewegung ist im Prinzip eine Mischbewegung, deren Mitglieder sich aus konservativen, christlich-fundamentalistischen bis auch extrem rechten und rechten Teilen unserer Bevölkerung sozusagen rekrutiert. Ihre Ideologie, ihr Ziel ist es, wie sie selbst sagen, das Leben von der Verschmelzung von Same und Eizelle bis zum natürlichen Tod zu schützen. Deswegen nennen sie sich eben auch Lebensschützer.
Ist das das Kernthema oder das einzige Thema oder fächert sich das dann noch auf?
Das fächert sich durchaus ein bisschen auf. Also sie haben sich mittlerweile thematisch breiter aufgestellt. Also zum Lebensschutz gehört aus ihrer Perspektive auch dazu, dass man Sterbehilfe ablehnt, dass man sich auch gegen Organspende in Teilen einsetzt, gegen Verhütung sich einsetzt oder Präimplantationsdiagnostik strikt ablehnt. Genau, das sind also durchaus noch ein paar mehr Themen.
Und wo in München und wie wird diese Bewegung aktiv?
In München haben wir relativ viele Veranstaltungen jedes Jahr, weil wir auch relativ viele Vereine haben. Wir haben insgesamt aktuell 10 Vereine gezählt, die hier in München arbeiten und sich explizit eben diesem sogenannten Lebensschutz widmen. Sie sind aktiv beispielsweise mit monatlichen Gebetsmärschen zu Kliniken und Beratungsstellen. Sie sind unterwegs beim 1000-Kreuze-Marsch, der seit mindestens 2008 stattfindet und wahrscheinlich vielen auch ein Begriff ist, die hier feministisch zum Beispiel unterwegs sind. Dann haben wir zweimal im Jahr 40-tägige Mahnwachen vor der Klinik von Dr. Stapf in Freiham. Und mittlerweile die größte Veranstaltung ist der sogenannte Marsch fürs Leben.
Sie haben gesagt, es sind da viele Vereine in München aktiv. Welche sind denn das?
Das ist zum Beispiel, gerade wenn wir über diesen 1000-Kreuze-Marsch oder die monatlichen Gebetsmärsche sprechen, dann haben wir die Vereine Euro pro Life bzw. Helfer für Gottes kostbare Kinder. Das sind zwei relativ alte Vereine, die es schon sehr lang gibt. Jetzt zu dem Marsch für das Leben hat sich eben der Verein Stimme der Stillen gegründet. Den gibt es noch gar nicht so lange.
Und sind das in der Regel eben dieser Marsch für das Leben oder der 1000-Kreuze-Marsch oder sind das Kundgebungen oder gibt es dann auch ganz direkte Aktionen und Konfrontationen, zum Beispiel mit Ärztinnen und Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen?
Also ich bezeichne diese oder würde diese Gehsteig-Beratungen oder diese Mahnwachen vor den Praxen und den Kliniken, in denen Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, durchaus als eine direkte Konfrontation bezeichnen. Es gab vor einigen Monaten eine Befragung durch das Gesundheitsreferat unter Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen hier in München. Und die wurden dazu befragt und die sagen schon, dass es für sie schwierig ist, Räumlichkeiten zu finden, in denen sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen können. Einfach weil die VermieterInnen Sorge haben, dass sie dann Aktionen von radikalen AbtreibungsgegnerInnen vor der Tür haben. Und das will natürlich niemand, das ist geschäftsschädigend. Insofern haben wir da schon eine direkte Auseinandersetzung und natürlich auch für ungeplant und ungewollt Schwangere, die beispielsweise zu einer Beratung gehen möchten oder müssen vielmehr oder eben zu einer Abtreibung gehen, für die ist das, kann das auch eine direkte Konfrontation sein. Das ist ja eine sehr individuelle Frage auch.
Soweit die Mitarbeiterin der Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München Firm über die sogenannte Lebensschutzbewegung. Einer der wichtigsten Events der LebensschützerInnen war am 29. September der 1000-Kreuze-Marsch. Dazu kommen wir gleich noch. Die mit Abstand größte Veranstaltung ist der sogenannte Marsch für das Leben, der dieses Jahr am 13. April auf dem Königsplatz stattgefunden hat. Circa 4000 Menschen waren dort. Dagegen hatte das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München und viele andere Organisationen zur Demonstration My Body, My Choice für das Recht auf Selbstbestimmung in der Katharina-von-Bora-Straße direkt am Königsplatz aufgerufen. 1500 Menschen waren dabei, um gegen das Ziel der sogenannten LebensschützerInnen, Schwangerschaftsabbrüche zu erschweren, wenn nicht sogar zu verbieten, zu protestieren. Marie Burneleit, aktiv im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, erläuterte in der Katharina-von-Bora-Straße die Hintergründe der Proteste gegen den Marsch für das Leben.
Der Anlass ist, dass es den Marsch für das Leben gibt, den sogenannten. Das ist eine Demonstration von christlich-fundamentalistischen AbtreibungsgegnerInnen, die aber auch gleichzeitig sehr queerfeindlich, sehr frauenfeindlich, sehr misogyn unterwegs sind. Und wir als Bündnis haben schon sehr lange Gegenprotest jedes Jahr organisiert und freuen uns total, dass wir dieses Jahr noch ein ganz großes Bündnis, junges Bündnis mit dazu bekommen haben, um ein lautes und buntes Gegenzeichen zu setzen gegen diese sehr konservative Haltung.
Und es hat ja auch gewirkt. Um 10:30 war die Demo-Kundgebung auf dem Odeonsplatz. Die Demo-TeilnehmerInnen sind jetzt noch unterwegs. Aber ich schätze mal, das müssen mindestens 1500 gewesen sein. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wo es immer nur 200, 300 Gegendemonstrierenden waren, ist das ja ein richtig positives Signal, oder?
Ja, absolut. Also als ich vorhin angekommen bin, hieß es, dass 800 Leute bei der Laufkundgebung sind. Dann wurde es schon auf 1100 erhöht und jetzt von dir nochmal auf 1500. Wir freuen uns wahnsinnig, weil wir glauben, dass es ein total wichtiges Zeichen ist, so wie bei der Drag-Lesung, so wie bei der großen Demo gegen rechts, einfach zu zeigen, dass wir hier in München anders aufgestellt sind. Also ich freue mich wahnsinnig.
Die auf dem Königsplatz sind, das sind noch nicht viele, bei denen geht es erst um 13 Uhr los, nennen sich selbst Pro-Life-Bewegung. Hier, wo wir an der Katharina-Bohrer-Straße sind, das heißt Pro-Choice. Was heißt Pro-Choice?
Pro-Choice bedeutet, dass wir dafür sind, dass, also es heißt eigentlich für eine Auswahl, für eine Wahl. Wir wollen, dass Frauen, Sternchen, das Recht am eigenen Körper haben und selber entscheiden dürfen, selber die Wahl haben, wie sie mit ihrem eigenen Körper verfahren. Und eine Schwangerschaft kann in vielen Lebenssituationen nicht passend sein. Es kann auch durch sexuelle Gewalt entstehen oder Ähnliches. Und da muss die Frau die Hoheit über ihren eigenen Körper haben und entscheiden dürfen, ob sie die Schwangerschaft tragen möchte oder nicht.
Marie Burneleit, aktiv im Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München. Wer wissen will, wie die genaue gesetzliche Regelung zum Schwangerschaftsabbruch derzeit ausschaut, der muss ins Strafgesetzbuch schauen. Was da drin steht und was das für Frauen bedeutet, das erläutert Lena vom Arbeitskreis kritischer JuristInnen AKJ.
In den Paragraphen 218 und 218a ist gerade geregelt, dass sich eine schwangere Person grundsätzlich strafbar macht, wenn sie die Schwangerschaft abbricht. Das Strafrecht ist das schärfste Schwert des Staates. Es ist laut Bundesverfassungsgericht dafür da, solches Verhalten zu bestrafen, Zitat, das in besonderer Weise sozial schädlich und für das geordnete Zusammenleben der Menschen unerträglich ist. Ist ein Schwangerschaftsabbruch in besonderer Weise sozial schädlich und für das geordnete Zusammenleben von Menschen unerträglich? Wir sagen nein. Die Bundesregierung hat deshalb eine Kommission eingesetzt, die eine Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs erarbeiten sollte. Er sieht endlich vor, dass der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr im Strafgesetzbuch und nicht mehr strafbar sein soll. Das ist richtig und das ist auch überfällig. Im Detail sieht das Recht gerade so aus, dass man nur ausnahmsweise, nämlich in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft oder bei einer sogenannten kriminologischen oder medizinischen Indikation den Tatbestand von 218 StGB nicht erfüllt. Das steht in einer Extranorm in 218a StGB. Das bedeutet, der Staat verurteilt den Schwangerschaftsabbruch als sozialethisch missbilligenswert und sieht nur ausnahmsweise davon ab, dieses Unwerturteil auch durchzusetzen. Die aktuelle Regelung ist für ungewollt schwangere Personen extrem belastend. Denn die Möglichkeit des selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruchs ist diese nicht gewährt, kommt es einer Pflicht zum Austragen des Fötus gleich. Zurzeit haben wir im StGB also einen gesetzlichen Gebärzwang. Das ist ein schwerer Eingriff in Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit der schwangeren Person. Denn die Schwangerschaft führt zu gravierenden körperlichen und psychischen Veränderungen. Außerdem führt die Tabuisierung dazu, dass die Beratungs- und Versorgungslage absolut defizitär ist. Angeblich soll das alles dem Schutz des sogenannten ungeborenen Lebens dienen. Aber diese Argumentation ist nicht nur fadenscheinig, sondern sie ist auch vollkommen widersprüchlich. Denn zum einen wird dieses sogenannte ungeborene Leben durch die Entkriminalisierung nicht bedroht. Denn Statistiken aus Kanada und den Niederlanden zeigen, dass es nicht zu mehr sogenannten Spätabbrüchen kommt, wenn der Schwangerschaftsabbruch nicht unter Strafe steht. In der Praxis wird nicht einfach so spät abgebrochen, sondern wenn die Schwangerschaft gewollt ist, aber die Gesundheit der schwangeren Person gefährdet oder die des Fötus beeinträchtigt ist. Und wenn diesen selbsternannten Lebensschützern der ungeborene Nachwuchs ach so wichtig ist, wieso gibt es dann keine umfassende und flächendeckende Beratung und Unterstützung, wenn sich Personen dazu entscheiden, eine Schwangerschaft auszutragen? Und wieso melden sich nicht zu Wort, wenn der Sozialstaat tatenlos zusieht, wie mehr als 20% der Kinder in Deutschland armutsgefährdet aufwachsen? Die Antwort ist, let's face it, bei einer Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen durch ein Parlament, das mehrheitlich aus weißen, reichen Männern besteht, die ihre eigenen väterlichen Aufgaben wahrscheinlich eher, Achtung, Ironie, stiefmütterlich behandeln, ging und geht es nie um den Schutz von Zellhaufen, die vielleicht irgendwann Menschen werden könnten. Es ging immer und es wird immer gehen um die Kontrolle von Personen mit Uterus.
Soweit Lena vom Arbeitskreis kritischer JuristInnen AKJ. Hoffnung macht den Pro-Choice-AktivistInnen, wir haben es gehört, die Vorschläge der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Die aber würden von CDU/CSU vehement abgelehnt, wie eine Aktivistin vom Pro Familia in Action Pia schilderte.
Friedrich Merz und Alexander Dobrindt warnen vor einem gesellschaftlichen Großkonflikt, gar vor der Spaltung der Gesellschaft, wenn Abbrüche entkriminalisiert werden sollten. Dabei sind es gerade Sie, die eine Ausgrenzung von bestimmten Mitgliedern der Gesellschaft aktiv vorantreiben. Ich erinnere nur an das kürzlich durchgesetzte Genderverbot an Schulen, Universitäten und staatlichen Einrichtungen. Eine Einheit der Gesellschaft zu fördern, sieht anders aus. Und ihre Vielfalt sichtbar zu machen, auch. Der ehemalige bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek kritisiert genau wie Dobrindt und Merz die Ergebnisse der Kommission und bezeichnet sich selbst als Lebensschützer. Es ginge um den grundsätzlichen Wert und die Würde des Menschen, meint er, Herr Holleczek und Freunde. Wo bitte hat die komplette Stigmatisierung und Kriminalisierung von Personen, die eine ungewollte Schwangerschaft nicht austragen, etwas mit der Würde des Menschen zu tun? Die Kommission empfiehlt eine Legalisierung mindestens bis zur 12. und eventuell bis zur 22. Woche. Bis dahin ist ein Embryo laut ExpertInnengremium definitiv nicht selbstständig lebensfähig. Wir sprechen hier nicht von der vollständigen Legalisierung und trotzdem plant die Union eine Verfassungsklage, sollte die Ampelregierung den Vorschlägen folgen. Dabei geht die WHO sogar noch viel weiter als die Kommission. Die WHO empfiehlt klar eine vollständige Entkriminalisierung von Abbrüchen, einen freien und ungehinderten Zugang zu Informationen und Versorgung bezüglich sexueller und reproduktiver Gesundheit durch Gesundheitspersonal aller Art, die psychologische Unterstützung der Betroffenen und sie spricht sich klar gegen Zwangsberatung und verpflichtende Wartezeiten zwischen Beratung und Abbruch aus. Deutschland erfüllt momentan kein einziges der genannten Kriterien.
Sagt eine Aktivistin vom Pro Familia in Action Pia. Vor Ort haben wir als nächstes Demo-Teilnehmer befragt, warum sie gegen den sogenannten Marsch für das Leben demonstrieren.
Ich bin heute hier, weil das Recht auf Abtreibung uneingeschränkt sein soll und alleine eine Entscheidung der Frau ist und von niemandem anderen.
Ich bin heute hier, weil ich es wichtig finde, dass wir christlichen FundamentalistInnen etwas entgegensetzen. Diesen Menschen, die Frauen, Menschen mit Gebärmutter, ihre grundsätzlichsten Rechte absprechen wollen, sind gefährlich. Gefährlich nicht nur für diese Gesellschaft, auch für die Demokratie. Deswegen bin ich hier. Ich möchte ein Zeichen setzen, gemeinsam mit so vielen tausend anderen. Das macht richtig Hoffnung und ich bin sehr, sehr dankbar dafür.
Weil heute der Marsch fürs Leben stattfindet, auf dem radikale Abtreibungsgegner, Rechtsextremisten und AfD-Mitglieder mitlaufen und eben fordern, dass die Abtreibung oder die Möglichkeit zur Abtreibung entweder unmöglich oder sogar ganz abgeschafft werden. Und das ist einfach überhaupt nicht meine Meinung, weil erstens muss darüber eine Frau entscheiden. Und allein die Sache, dass sie sagen, ein Embryo darf nicht getötet werden, aber wenn dann das Kind auf der Welt ist, dann ist es ihnen komplett egal, was mit diesem Kind passiert, ob es dem gut geht oder schlecht geht. Das ist halt einfach nicht meine Meinung.
Eine eindringliche Rede auf der My Body, My Choice Demo hielt Laura Dornheim. Sie ist die IT-Referentin der Stadt München und hat das Buch Deine Entscheidung, alles, was du über Abtreibung wissen musst, geschrieben.
Seit ich angefangen habe, über meinen Abbruch zu sprechen, kommen immer wieder Personen auf mich zu, Leute, die ich kenne, Leute, die ich überhaupt nicht kenne, die mir auf Social Media schreiben, die sagen, ich habe jetzt gerade diesen Test, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, wo kriege ich denn Infos her? Die Streichung von 219a war zwingend notwendig, aber es hat sich noch nicht wahnsinnig viel verbessert an der Gesamtsituation. Wenn man online sucht, und wo suchen wir heutzutage im Internet nach Informationen, dann finde ich das, was die da drüben an Lügen, an Märchen, an Verleumdung, an Frauen- und Menschenhass in diese Welt setzen. die immer noch eine selbstbestimmte Entscheidung über mein Leben und über das Leben eines möglicherweise zukünftigen Menschen als Mord sprechen. Das muss aufhören. Seit über 150 Jahren gibt es Paragraph 218. Der kommt aus der Kaiserzeit. Die Nazis haben ihn verschärft. Die Nazis haben Sätze ins Gesetz mit aufgenommen, die da heute noch stehen. Die sagen, eine Frau hat die Pflicht, eine Schwangerschaft auszutragen, bis zu einer zumutbaren Opfergrenze. Das steht heute in unseren Gesetzen. Ich bin kein Gebärgefäß. Ich muss mich nicht aufopfern, weder für Kinder, die ich habe, noch für die ich nicht haben wollte. Seit fucking 150 Jahren, 153 glaube ich, seitdem ist in Sachen Selbstbestimmung, in Sachen Feminismus zum Glück verdammt viel passiert. Es ist in den letzten Dekaden auch einiges passiert. Homosexualität ist zum Glück nicht mehr strafbar. Frauen dürfen wählen, dürfen arbeiten, dürfen Geld verdienen. Vergewaltigung in der Ehe ist zum Glück endlich strafbar. Erst gestern hat die Ampel das Selbstbestimmungsgesetz endlich beschlossen. Genau darum geht es. Jede Person weiß für sich am besten, wer sie ist und was für sie in ihrer individuellen Lebenssituation die richtige Entscheidung ist. Ich feiere es extrem, dass sie das Selbstbestimmungsgesetz endlich haben. Es hätte besser sein können, ohne Frage, ja? Aber wenn wir echte Selbstbestimmung für alle Menschen wollen, dann muss auch dieser verdammte 218 endlich weg.
Soweit Laura Dornheim, Autorin des Buchs Deine Entscheidung. Alles, was du über Abtreibung wissen musst. Das waren jetzt einige Stimmen von der Demo gegen den Marsch für das Leben. Wie schon erwähnt, neben dem Marsch für das Leben gibt es noch den Tausendkreuzemarsch radikaler AbtreibungsgegnerInnen, der am 29. September durch die Straßen von München gezogen ist. Mit dabei hatten sie, soweit man das erkennen konnte, ca. 30 Kreuze, die an die angeblich durch Abtreibung getöteten Kinder erinnern sollen. Von der Feldherrnhalle zogen die Marschierer los und wurden schon am Reiterdenkmal vom Pro-Choice-Bündnis erwartet.
Wir sind verdammt nochmal ziemlich wütend. Denn schon zum zweiten Mal dieses Jahr wird München zum Schauplatz einer misogynen, christlich-fundamentalistischen Mobilisierung. Der Kampf gegen reproduktive Selbstbestimmung, die Verteidigung einer vermeintlich natürlichen Geschlechterordnung und eines heteronormativen Familienmodells ist ein Kernanliegen der Rechten weltweit. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass sich beispielsweise Akteure der AfD sowie andere Rechte aktiv an den antifeministischen und queerfeindlichen Demonstrationen von AbtreibungsgegnerInnen beteiligen. So eben auch heute hier vor unserer Nase auf dem Odeonsplatz. Wir wollen uns entschlossen gegen den selbsternannten Tausendkreuzemarsch für das Leben stellen. Wie auch die letzten Jahre zuvor versammeln sich heute ein Haufen christlicher FundamentalistInnen in der Hoffnung mit mindestens 1000 Gleichgesinnten läuft dieser traurige Aufzug mit weißen Kreuzen wedelnd durch München. Das werden wir nicht unbeantwortet lassen und stellen uns deswegen hier und heute entschlossen gegen diesen misogyne und queerfeindlichen Aufzug. Die Positionen der Fundis sind altbekannt. Schwangere sollen nicht abtreiben dürfen und es wird in verschwörungsideologischer Manier von der Homo-, Trans- oder Abtreibungslobby fabuliert und gegen queere Menschen gehetzt.
Soweit ein kurzer Ausschnitt von der Sprecherin des Pro-Choice-Bündnisses auf der Kundgebung am Odeonsplatz gegen den Tausendkreuzemarsch. Wie gesagt, es waren nur wenige Kreuze auf dem Tausendkreuzemarsch zu sehen bei ca. 100 TeilnehmerInnen. Ein für die AbtreibungsbefürworterInnen wichtiges Thema, das auch mit dem Paragraph 218 Strafgesetzbuch zusammenhängt, ist die Versorgungslage für ungewollt schwangere Frauen. Die Wege zu Beratungsstellen und Ärztinnen und Ärzten, die Abbrüche durchführen, sind nirgends so weit wie in Bayern. Das hatte kürzlich die Elsa-Studie für den Freistaat festgestellt. Jule vom Slutwalk München ärgert das.
Die Versorgungslage hier ist bescheiden. Wo man auf dem Land fährt, man auch gerne mal 2 Stunden zum nächsten Arzt, der einen Abbruch vornimmt. Vielleicht möchte man ja vorher auch mal ein Beratungsgespräch bei diesem Arzt haben und den nicht bei so einem Eingriff das erste Mal sehen. Und all diese Dinge werden nicht möglich gemacht. Wir hören später noch in der Rede, was es für Probleme gibt, wenn man zum Beispiel nicht Deutsch spricht oder keine deutsche Krankenkassenkarte hat. Dann wird der Vorgang noch mal viel komplizierter, den man zusätzlich auch noch selber finanzieren muss. Also es ist einfach unter unserer Würde.
Ganz kurz, eure Forderungen, gerade da zum Thema Gesundheitsversorgung.
Ich will, dass jede Krankenkasse ohne Murren einfach jeden Schwangerschaftsabbruch übernimmt, ohne Fragen zu stellen.
So Jule vom SlutWalk München. Die bisher nur in Teilen vorgestellte ELSA-Studie, das heißt Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer, Angebote der Beratung und Versorgung eines Hochschulforschungsverbunds, zeigt, dass gerade Bayern massiven Nachholbedarf in der Versorgungslage für ungewollt Schwangere hat. In 85 von 400 Landkreisen in der Bundesrepublik ist laut Studie eine angemessene Erreichbarkeit zum nächsten Angebot für einen Schwangerschaftsabbruch nicht gegeben. Von diesen 85 Landkreisen liegen 43, also mehr als die Hälfte, in Bayern. Auch Christina von der Beratungsstelle Pro Familia München hält die Versorgungslage für desolat.
In allen anderen Bundesländern gibt es mehr Abbruchsärztinnen als in Bayern. In den 96 bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten gibt es in 61 Fällen kein Angebot zum Schwangerschaftsabbruch. Die betroffenen Personen empfinden eine gesteigerte Belastung durch Stigmatisierung von Familie, dem Freundeskreis, ArbeitskollegInnen und der Öffentlichkeit. Es darf nicht sein, dass der mit am meisten durchgeführte gynäkologische Eingriff immer noch so stark tabuisiert wird. Er kein Teil der Gesundheitsfürsorge und Vorsorge ist und tatsächlich im Jahr 2024 immer noch als Straftat im Strafgesetzbuch steht.
Das sagte Christina vom Pro Familia München auf der Pro-Choice-Demo am 29. September. Die Landtagsgrünen haben anlässlich der ELSA-Studie die bayerische Staatsregierung aufgefordert, die Versorgungslücken schnell zu schließen und eine wohnortnahe Versorgung sicherzustellen, wie es auch in Artikel 13 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes festgehalten sei. Darüber hinaus fordert die frauenpolitische Sprecherin der Fraktion Julia Post, Universitätskliniken zu verpflichten, Schwangerschaftsabbrüche als Leistung anzubieten, sowie das Thema Schwangerschaftsabbruch in der fachärztlichen Weiter- und Fortbildung besser zu verankern und ausreichende Finanzmittel für die staatlich anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen bereitzustellen. Zum Schluss ein Zitat der CDU-Politikerin Rita Süssmuth, die schon 1992 wissen wollte: Warum eigentlich dem Arzt und nachfolgend dem Richter, dem Staatsanwalt, mehr Kompetenz, mehr Verantwortung zugesprochen wird als der Frau, die die Verantwortung nicht nur jetzt, sondern ein Leben lang für das Kind, für die Kinder übernimmt. Hier auch nochmal der Hinweis, dass dieser Beitrag vor dem Bruch der Ampelkoalition entstanden ist. Die Ampel wird auf keinen Fall mehr eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs auf den Weg bringen. Eine kleine Chance dafür aber gibt es noch. Anfang nächsten Jahres wird noch über einen Gruppenantrag von Bundestagsabgeordneten aus verschiedenen Fraktionen entschieden werden. Nach dem Vorschlag der über 200 Abgeordneten sollen Abtreibungen bis zur 12. Woche rechtmäßig werden und nicht mehr im Paragraph 218 StGB geregelt werden. In unserer Sendung am 7. Januar um 17 Uhr werden wir darüber berichten.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Und hier noch zwei Veranstaltungshinweise. Wie jedes Jahr findet auf Initiative des Bunds für Geistesfreiheit München am 7. Januar, dem Jahrestag des Terroranschlags auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo, im Münchner Rationaltheater eine Veranstaltung statt. Damit möchten wir der Opfer des Attentats vom 7. Januar 2015 gedenken, bei dem 9 MitarbeiterInnen der Zeitschrift und ein Personenschützer ermordet wurden. Die Veranstaltung beginnt mit der Begrüßung durch die Vorsitzende Assunta Tamileo, die auf die große Bedeutung der Kunst- und Meinungsfreiheit hinweisen wird. Danach werden der Kabarettist Hage Butzko, der Pianist und Musikkabarettist André Hartmann und der Karikaturist Michael Heininger, der als junger Mann bei seinem Studium in Paris einen der 2015 Ermordeten kennenlernte, auftreten. Dienstag, 7. Januar um 19.30 Uhr im Münchner Rationaltheater, Hesselower Straße 18, das ist in Altschwabing. Und unser nächster Stammtisch ist am Donnerstag, 28. November um 20 Uhr im Hotel und Café Mariandl, Goethestraße 51. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Und damit sind wir am Ende der Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München angelangt. Falls Sie mit uns Kontakt aufnehmen oder gar Mitglied werden wollen, dann finden Sie alle Informationen unter www.bfg-münchen.de. Auf Radio Lora München senden wir jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr. Der nächste Termin ist Dienstag, der 7. Januar um 17 Uhr. Alle Sendungen des Bunds für Geistesfreiheit München können Sie auf www.bfg-münchen.de auch nachhören. Auch die eben gehörte natürlich. Und bei LoRa München geht es jetzt weiter mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.